finde es halt ein bisschen schade, dass Schober dann so als Trainingsberg einerseits, aber auch so als Modeberg missbraucht wird, weil er halt einfach nur mehr noch als Insta-Hintergrund genutzt wird und da geht es gar nicht mehr um einen Berg, um die Natur, um Kraft zu tanken und dort in die Ruhe zu kommen.
Auf 1328 Metern Höhe prangt ein Gipfelkreuz auf dem Schober im Flachgau, das viele Besucherinnen und Besucher anzieht. Am Fuße des Bergs wacht die Ruine Wartenfels mit einer bewegten Geschichte. Warum der Berg an der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich so fasziniert und welche Schattenseiten damit verbunden sind.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir in diesem Podcast Orte mit dunkler, mystischer oder vergessener Geschichte in und um Salzburg. Diese Folge habe ich bereits mehrmals angekündigt. Es geht um meinen Hausberg sozusagen, den Schober in Thalgau. Dieser Berg soll heute im Zentrum stehen mit seiner Lage, seiner Geschichte, seiner Anziehungskraft. Darüber habe ich auch mit der Bergführerin Katharina Scharnreitner gesprochen, die von den sogenannten Turnschuhtouristen berichtet, die sich immer wieder auf den Berg verirren. Außerdem ist natürlich die Geschichte der Ruine Wartenfels am Fuße des Schobers eng mit dem Berg verknüpft. Und nicht zu vergessen die benachbarte Drachenwand, untrennbar vom Thalgauer Hausberg. Wir begeben uns also für diesen Podcast auf eine Wanderung, vom Flachgau ausgehend auf den Gipfel, bis über uns nur noch der Himmel zu sehen ist, unter uns der Ausblick auf Seen, Berge und Täler. Nacht senkte sich über den Mondsee, als aus der schwarzen Klamm der Drachenwand ein Donnern drang. Der Drache erwachte. Sein Feuer riss Furchen in die Finsternis und die Menschen flohen in ihre Hütten. Nur einer blieb, der junge Schoberer, wie man ihn nannte. Mit nichts als einem Schwert und dem Mut eines Verzweifelten bestieg er den steilen Fels, den man später Schober nennen sollte. Als der Drache in die Höhe schoss, erzitterte die Welt. Schwingen wie Sturmfluten, Augen wie brennende Kohlen, ein Ungeheuer gegen einen einzigen Mann. Hoch über dem Tal prallten sie aufeinander, Flammen schlugen, Felsen splitterten. Dann ein einziger, alles wagender Schlag und der Drache stürzte brüllend die Wand hinunter. Der Fels barst, die Schlucht erzitterte und die Zacken der Drachenwand blieben als Mahnmal zurück. Nur der Wind flüsterte den Namen des Helden, Schober. Diese Sage, auf dramatische Weise gekürzt von der KI zusammengefasst, erzählt man sich so oder auch in ein bisschen abgewandelter Form gern in der Region. Dazu gibt es noch viele weitere Sagen zu diesen Orten. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich das Buch Goldbrünnlein und Drachenwand, zusammengefasst von Bernhard Igelhauser, dem mittlerweile verstorbenen Ortschronisten aus Thalgau, dem wir in Folge 1 der Schattenorte zu den Bücherverbrennungen noch hören durften. Und er war es auch, der sich mit der spannenden Geschichte des Hausbergs befasst hat. Sein Buch zu Mythos Schober erschien im Jahr 2022, also er konnte es noch vor seinem Tod vollenden. Als König der Voralpen wird der Berg da gern bezeichnet, aber auch als Stiefkind der Salzkammergutberge. Er ziehe viele in seinen Bann, heißt es bei Igelhauser. Und so war es auch schon im 19. Jahrhundert. Im Jahr 1894 stellten der Fabrikant und Mitbegründer der Alpenvereinssektion Nikolaus Gärtner mit seiner Frau Maria Gärtner und Freunden ein Gipfelkreuz aus Holz auf dem Schober auf, samt ihren Initialen. 1901 wurde die erste Schutzhütte auf dem Schober errichtet. Der Berg wurde immer mehr zum Magneten. Bereits 1937, also noch vor dem Anschluss an Nazi-Deutschland, trafen sich die Hitlerjugend von Talga, Neumarkt und Seekirchen auf dem Schober zum Appell. Zur Sommersonnenwende wurde ein Lagerfeuer auf dem Berg entzündet. Das gibt es übrigens auch heute noch, aber ganz ohne politischen oder ideologischen Hintergrund. Ein Freundeskreis, darunter viele auch im Alpenverein, stellt jedes Jahr zum 1. Mai einen Maibaum auf dem Schober auf, also direkt auf dem Gipfel. Dieser wird dann zur Sommersonnenwende im Juni verbrannt. Weitere Fixpunkte im Jahreskalender des Schobers, etwa der Nostalgie-Schober-Dienstag nach dem 15. August, wo die Bergfexen in alten Gewändern den Schober besteigen, dann die Bergmesse am 26. Oktober mit Musik und eben einer Messe und auch am 24. Dezember, also zu Weihnachten und am letzten Tag des Jahres, ist der Berg ein beliebter Treffpunkt. Da kann es schon einmal sehr eng werden auf dem Gipfel. Und es kann auch vorkommen, dass Menschen mit Bierbänken, Partyboxen, Bierkisten diesen Berg hinaufsteigen. Oder auch mit Instrumenten. Und so begeben wir uns auf die Reise vom Tal auf den Gipfel des Bergs. Über Thalgau-Eck im Flachgau, etwa 20 Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt, fährt man bis zum Ansitz Wartenfels, also näher ran an diesen Hausberg kommt man mit dem Pkw wohl nicht. Über einen Waldweg startet man dann die Tour, die etwa mit einer Stunde angeschrieben ist. Viele, die ich kenne, lachen da nur. Das muss schneller gehen. 40 Minuten, maximal 45 Minuten würden sie bis zum Gipfel auf 1328 Meter Höhe brauchen. Andere laufen überhaupt hinauf. Sie sind dann natürlich noch schneller. Jemand, der den Schober besonders gut kennt, aber nicht unbedingt mit der Stoppuhr raufgeht, ist die Bergführerin Katharina Scharnreitner. Mehr als 30 Mal im Jahr besteigt sie den Schober, neben vielen anderen Bergen in der Region und in den Alpen. Oft geht sie schon früh morgens hinauf, nimmt ihre Bialetti mit und kocht sich am Gipfel einen Kaffee zum Sonnenaufgang. Die 40-jährige Unternehmensberaterin aus dem Flachgau ist seit etwa 10 Jahren beim Alpenverein aktiv. Ich spreche mit ihr darüber, warum dieser Berg eigentlich so viele Menschen und vor allem auch sie so fasziniert.
Ja, es ist gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen. Für viele Menschen, aber für mich persönlich ist es wirklich so ein Kraftplatz. Und es ist einfach unglaublich dankbar, weil man nicht weit fahren muss. Und es ist halt was, was man im Alltag sehr gut integrieren kann. Also sehr oft probiere ich einfach sogar in der Früh vor der Arbeit auf den Schober zu gehen und mit der Sonne, mit dem Sonnenaufgang in den Tag zu starten. Und einfach mit der frischen Luft, mit der Bewegung kommt man in eine ganz andere Energie. Und da ist oft egal, was dann tagsüber noch für Termine anstehen und wenn vielleicht auch mal weniger erfreuliche Dinge passieren. Man hat einfach schon so ein Gefühl von Dankbarkeit in sich und das ist ganz was Schönes. Und auch im Sommer, wenn man nach der Arbeit noch raufgehen kann, das bietet sich halt sehr gut an, weil der Schober, weil man einfach nicht so viel Zeit benötigt, um hinauf und hinunter zu gehen.
Du hast jetzt schon das Stichwort gegeben, Zeit. Es gibt ja Menschen, und da kenne ich einige, die ganz genau wissen, wie lange sie brauchen, auf den Schober hinaufzugehen. Weißt, Winter und Sommer ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt Leute, die wissen das ganz genau und wollen diese Zeiten auch jährlich toppen, sozusagen. Wie schaut es da bei dir aus?
Ja, das trifft auf mich gar nicht zu. Also tatsächlich, manchmal schaut man zwar auf die Uhr, aber ich bin noch nie auf Zeit draufgegangen, weil mir geht es wirklich mehr um dieses Runterkommen, um dieses Entspannen, den Kopf frei zu bekommen. Und für mich ist es tatsächlich so, je höher ich raufkomme, desto freier wird der Kopf. Also dass einfach auch diese Dinge aus dem Alltag, die einen vielleicht gerade beschäftigen oder belasten, dass die so gefühlt so ein bisschen im Tal bleiben dürfen. Und deshalb versuche ich da einfach auch immer wieder ein bisschen auf meinen Körper zu hören und wirklich gerade zu schauen, was braucht der. Und wenn man vielleicht eh schon eine stressige Woche hinter sich hat, dann darf es auch mal ein bisschen langsamer sein. Da geht es mir wirklich viel, viel mehr um diese Natur wahrnehmen, um die Bewegung draußen. Und wenn man achtsam ist und ruhig ist, dann kann man sogar manchmal die Bewohner des Schubers treffen, ein paar Gämse oder sogar ein paar Mouflons gibt es auch da oben.
Katharina Scharnreitner spricht auch die Schattenseiten an, die diese Faszination mit sich bringt.
Das, was mich und auch Kollegen und Freunde von mir eher beschäftigt, ist, dass der Schober halt mittlerweile ein sehr großer Modeberg geworden ist. Auch durch Social Media und Instagram ist er immer bekannter geworden und mich macht es halt manchmal fast ein bisschen verärgert, wenn da Menschen raufgehen mit ganz normalen Straßenschuhe. Vor 2 Wochen sind wir welche runtergekommen mit wirklich ganz flachen Stiefeln, die halt 0 Profilsohle haben oder mit Converse. Das hat halt irgendwie in meinen Augen auf dem Berg gar nichts verloren. Und wenn diese Menschen aber was passiert, dann würden wir ja trotzdem, wenn wir in der Nähe sind, erste Hilfe leisten müssen oder würden wir ja machen. Und irgendwie will man das ja vermeiden. Und da muss ich mich schon manchmal ärgern, dass einfach da halt Menschen raufgehen auch aus anderen Ländern, die eigentlich gar nicht wissen, welche Anforderungen das mit sich bringt. Es ist halt dann da oben sehr viel los, sehr oft wird auch Alkohol konsumiert und ja, man muss einfach dann mehr Rücksicht nehmen aufeinander. Also auch am Gipfel, ich habe glaube ich ein Foto von Silvester vor ein paar Jahren. Ich glaube, es waren wirklich ungelogen, also zwischen so um die 150 Personen da. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen fragwürdig. Was macht man da? Will man da wirklich dann noch raufgehen? Da braucht es einfach ganz viel Rücksicht und ich glaube auch einen respektvollen Umgang miteinander, damit ja, man sich da nicht irgendwie im Weg umgeht oder so. Und auch im Auf- und Abstieg, dass man halt da auch mal wartet, mal wieder wen runtergehen lässt, damit man einfach gut aufeinander schaut.
Und ist auch so dieses, du hast das vorher schon erwähnt, dieses Insta sozusagen, dass auch Insta da viel dazu beigetragen hat, dass viele auf den Schober gehen, ist auch dieses Fotografieren und dieses Selfie machen. Ich meine, es ist ja auch gefährlich teilweise am Berg, da gibt es ja auch schon viele Geschichten dazu. Wie beobachtest du das am Schober?
Ja, ich finde es persönlich halt auch ziemlich fragwürdig und es gibt tatsächlich immer mehr Menschen, die raufgehen, dann haben die einen Rucksack voll mit Kleidung und ziehen sie oben mehrmals um und machen da fast sowas wie ein Fotoshooting und das ist halt ja für uns, wenn ich sage jetzt uns als Einheimische, als Berggeher, so die Alpenverein und die Freundesgruppe, einfach völlig unverständlich, also so verrückt wirklich und wir merken halt auch, dass immer mehr Nationalitäten auch dort landen. Sehr viele natürlich aus unserem Nachbarland, aus Tschechien, die halt dann wirklich oft nicht die richtige Ausrüstung mit haben. Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass Schober dann so als Trainingsberg einerseits, aber auch so als Modeberg missbraucht wird, weil er halt einfach nur mehr noch als Insta-Hintergrund genutzt wird und da geht es gar nicht mehr um einen Berg, um die Natur, um Kraft zu tanken und dort irgendwie in Ruhe, also in die Ruhe zu kommen. Und das ist halt ein bisschen bedenklich oder fragwürdig, wo ich mir halt schon manchmal die Frage stelle. Andererseits ist es voll schön, weil einfach wieder mehr junge Menschen in die Natur gehen und auf den Berg gehen. Das merkt man schon, dass also das wieder viel mehr Menschen geworden sind in den letzten Jahren, vor allem, glaube ich, seit der Pandemie, dass viele Menschen wieder mehr die Natur aufsuchen, um dort einen Ausgleich zu ihrem Alltag zu finden. Aber halt auch Leute, die das halt wirklich nur für das Posen, zum Posten verwenden und um halt mit irgendwelchen Reels Reichweite zu erzielen und vielleicht sogar noch eine Drohne mitnehmen, was natürlich super schöne Bilder liefert, aber halt ja, natürlich dann halt auch eine gewisse Art von Lärmbelästigung ist für alle, die halt dann da oben sitzen und irgendwie, ja, einen Ausgleich suchen.
Es kommt auch immer wieder zu Unglücken und Unfällen auf dem Schober. Schon 1939 gab es etwa einen großen Erdrutsch im Schobergebiet. 2 Landwirte wurden verschüttet. Menschen, die den Schober besteigen, finden dort auch den Tod, sei es, weil sie dort den Freitod wählen, auch das kam und kommt vor, oder weil sie im schroffen Gelände abrutschen. Oder auch die Witterungsverhältnisse falsch einschätzen.
soweit ich weiß, ist ja leider letztes Jahr so ungefähr um die Zeit der Frau tödlich abgestürzt. Und ich glaube, das Thema ist einfach, dass sehr viele wirklich den Schober unterschätzen. Ich persönlich denke mir natürlich wenig dabei, aber ich denke, ja, es ist wirklich wichtig, dass man da gut in sich hineinfühlt. Es gibt ja den Weg über den Frauenkopf, der ein bisschen einfacher ist, vor allem wenn man so ausgesetzte Stellen mit so festen Stahlseilen nicht so gerne mag oder nicht gewohnt ist, dann ist es vielleicht besser, auf dem Weg über den Frauenkopf rauf und runter zu gehen. Also das wäre da noch wichtig zu erwähnen. Aber ansonsten, also die schwarze Farbe, die er hat, das hat schon voll seine Berechtigung. Also der ist schon wirklich anspruchsvoll, also ist er schwer eingestuft. Und und da sollte man sich halt wirklich vorher vielleicht gut überlegen, wie es einem damit geht, vor allem wenn es eben so ausgesetzt ist. Das ist nicht für alle Menschen ideal.
Im März 2022 ist ein 74-jähriger Bergfreund mit Steigeisen 150 Meter abgestürzt und ums Leben gekommen. Im November 2024 ist eine 70-jährige Pensionistin aus Oberösterreich unterhalb des Gipfels ausgerutscht und 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie war mit ihrem Ehemann unterwegs. Zwei Hubschrauber waren im Einsatz, ein Arzt war zufällig zur Stelle, aber es kam jede Hilfe zu spät. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Noch gefährlicher ist da aber der Klettersteig an der benachbarten Drachenwand. Vor wenigen Jahren war eine ortsunkundige tschechische Familie mit einem 6-jährigen Bub dort unterwegs. Dieser rutschte vor den Augen seiner Eltern ab und konnte nicht mehr gerettet werden. Der Klettersteig ist eigentlich für Erwachsene und geübte Bergsteiger, hieß es damals von der Bergrettung. Gemessen an der Zahl, wie viele Leute den Schober besteigen, passiert natürlich auch nicht so viel. Das muss man natürlich auch immer in Relation setzen. Katharina Scharnreitner rät jenen, die den Schober besteigen wollen, jedenfalls eine gute Ausrüstung zu wählen.
Ja, idealerweise plant man genug Zeit ein. Also ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich eine Stunde, um aufzugehen. Und eine halbe, dreiviertel Stunde auch, um runterzugehen. Natürlich kommt es darauf an, wie trittsicher das man ist. Also man erkennt Menschen, die weniger geübt sind, oft am Bergabgehen eher, dass sie da länger brauchen. Und da einfach wirklich aufs Schuhwerk zu achten, dass man gute Schuhe anzieht. Wenn man nicht trittsicher ist, auch knöchelhohe Schuhe. Und wenn es hilfreich ist, vielleicht sogar mit Stöcke raufgeht. Idealerweise zur Tageszeit, nicht zu spät. Und und dann halt auch zu schauen, wie jetzt gerade aktuell, wenn es halt nass ist oder rutschig oder vielleicht schon ein bisschen Schnee liegt, dass das halt wirklich, dass man sich das vorher gut überlegt, ob man das tut. Und wie, so wie es jetzt ist, dann im Falle vielleicht nur Krödeln mitnimmt, die man halt auf die Schuhe raufgeben kann, damit man nicht ausrutscht, weil wir haben jetzt einfach das Thema, dass oben schon Schnee liegt, der ist schon gefroren und es wird halt dann voll eisig.
Seit dem Jahr 1954 prangt auf dem Schobergipfel ein fast 3 Meter hohes Eisenkreuz mit Verankerung auf dem Gipfel. 1979 wurde auch auf dem Frauenkopf auf Fuschlerseite ein Eisenkreuz aufgestellt. Und seither wachsen auch immer wieder neue Kreuze aus dem Boden, so etwa auch auf dem Weg zum Gipfel, also gar nicht am Gipfel, sondern auf dem Weg dorthin, die gewisse Bergfreunde da auch als Zeichen ihrer Anwesenheit dort montieren. Das findet auch an abgelegenen Orten zum Teil statt und ist auch gar nicht so erwünscht, wie Scharnreitner betont. Denn so würden neue und vielleicht auch ungesicherte Wege erschlossen werden. Und auch die Natur wird so weiter zurückgedrängt.
Thank you.
Was ebenso Zeichen der Zeit und der Natur trägt, ist eine Ruine, an der man am Weg vorbeikommt. Die Ruine Wartenfels. Sie thront auf einem steilen Felsvorsprung des Schobers und es sind die Reste einer ehemaligen Wehrburg aus dem 13. Jahrhundert. Über Treppen gelangt man in die Ruine und hinauf auf eine Aussichtsplattform mit Aussicht auf die Salzburger und Mondseer Seenlandschaft. Ein geschichtsträchtiger Ort, ebenso voller Legenden. Es gibt da etwa die Sage der weißen Frau von Wartenfels. Oder es gibt auch die Geschichte, dass sogar Paracelsus dort zu Gast gewesen sein soll und eine Frau besucht hat, Adelinde, die Tochter des Burgpflegers. Abseits aller Mythen und Legenden hat sich der Neffe des Ortschronisten Bernhard Igelhauser, Christoph Igelhauser, in dem Buch Feste Wartenfels – Legende und Wahrheit mit der Geschichte der Ruine befasst. Er hat damit auch das Lebenswerk seines Onkels vollendet. Zur Rolle der Wartenfelser für den Ort sagt Igelhauser, dass die Burg und eben auch die Wartenfelser ein Stück Identität für die ganze Region darstellen würden. Schober und Ruine sind starke Tourismusmagneten im Flachgau. Geschichte zeugt Igelhauser zufolge auch davon, dass Thalgau nicht nur von Landwirtschaft und Handwerk geprägt gewesen sei, sondern auch von Geschichte, Macht und Legenden. Und das manifestiert sich gerade in der Figur des Konrads von Wartenfels. Zum ersten Mal wurde sein Schaffen eben nun detailgenau nachgezeichnet und mit zahlreichen Originaldokumenten wissenschaftlich belegt. Konrad von Wartenfels war eine angesehene Persönlichkeit in dieser Zeit, wie Igelhauser in den Quellen herausfinden konnte. Der Ritter stand nicht nur im hohen Dienst der Salzburger Erzbischöfe, sondern er erfüllte auch unter Rudolf I. von Habsburg eine wichtige Rolle im mit Intrigen durchzogenen politischen Kontext des späten 13. Jahrhunderts. Erstmals taucht Konrad im Jahr 1266 urkundlich auf. Lange Zeit gab es auch falsche Annahmen und falsche Zuordnungen in der Geschichtsschreibung. So glaubte man, Konrad sei ein Tanner gewesen, also zugehörig zu diesem Adelsgeschlecht aus dem Erzbistum. Aber das war ein Irrglaube. Er war Konrad von Kalham und erhielt 1259 das Recht, auf seinem Lehen in Thalgau-Eck eine Festung zu bauen. Es sollte dort in Thalgau ein Gerichtsmittelpunkt etabliert werden. Ab 1266 nannte er sich dann eben auch Konrad von Wartenfels. Er war Vertrauter des Erzbischofs und Ritter. Außerdem trat er als Bürger für seine räuberischen und aufständischen Verwandten ein, die Karlhammer, die als Raubritter durchs Land zogen und Angst und Schrecken verbreiteten. Jedenfalls stieg Konrad von Wartenfels immer höher auf im Ansehen. Er wurde zum Hofmeister ernannt, war als Schiedsrichter in vielen weitreichenden Konflikten, etwa auch zwischen Salzburg und Bayern tätig, wie aus Schriftstücken aus dem 13. Jahrhundert hervorgeht. Er festigte auch immer mehr seine Beziehungen zu den Habsburgern ab 1282. Im Jahr 1301 verzichtete der damals bereits etwas betagte Konrad zugunsten des Erzbischofs auf sein Lehen in Thalgau-Eck. Ein Einschnitt in der Geschichte der Burg und auch für den Ort, wie Igelhauser darlegt. Der Erzbischof setzte von da an Gerichtspflege ein, keinen Lehensmann mehr. Wann und wie Konrad von Wartenfels gestorben ist, konnte nicht final verifiziert werden. Es gab auch viele Legenden und weitere Falschannahmen über sein weiteres Leben. Was man weiß, ist, dass eine seiner Töchter, Dimut, Äbtissin im Stift Nürnberg war. Doch wie ging es dann nach Konrad von Wartenfels mit der Burg weiter? Im 16. Jahrhundert kam es jedenfalls zu einem Brand auf der Burg. Genauer gesagt ist die Burg während der Bauernkriege 1525-26 teilweise niedergebrannt worden. Sie wurde nie ganz instand gesetzt. Im Jahr 1560 wurde dann die Burg offiziell aufgegeben. 3 Jahre später zog das Pfleggericht in den Ort, in die Gemeinde Thalgau. So begann der Verfall der Burg zur Ruine. Anfang des 20. Jahrhunderts rettete der Fabrikant Nikolaus Gärtner, wir kennen ihn bereits vom Schoberkreuz, das er dort aufgestellt hat, er rettete die Ruine vor der kompletten Demolierung. Umliegende Bauern nutzten nämlich schon seit Jahren die Steine der Burg für ihre Bauarbeiten und für ihre Gehöfte. Das Fortbestehen der Ruine hing also am seidenen Faden, wie Igelhauser in seinem Buch beschreibt. Aber es gelang, auch mit der Hilfe von Eberhard Fugger, dem damaligen Direktor des Salzburg Museums, also damals Carolinum Augusteum, die Ruine zu erhalten. In den 1980er Jahren wurde die denkmalgeschützte Anlage dann renoviert und für den sicheren Besuch aufbereitet. Bis heute ist der Weg zur Ruine eine beliebte Wanderung für Familien mit Kindern, wenn auch hier Vorsicht geboten ist beim Aufstieg, vor allem auf die Aussichtsplattform. Was blieb denn von den Wartenfelsern? Im heutigen Wappen von Thalgau sind zu rechter und linker Seite Berge zu sehen, in der Mitte ein Tal, in dem ein Schild mit Topfhelm samt Pfauenfedern abgebildet ist. Es ist ein Symbol von Macht. In dem Schild ist ein Steinbock auf grüner Wiese zu sehen, eine Anspielung auf die Wartenfelser. Denn der Lehnsmann und Ritter Konrad zeigte auf seinem Siegel einen Steinbock, später dann, zu Habsburger Zeiten, den Topfhelm als Ritter. Also ist somit beides im heutigen Wappen von Thalgau verewigt. Der Trachtenverein in Thalgau heißt übrigens die Wartenfelser, benannt im 20. Jahrhundert. Und der Krampusverein in Thalgau nennt sich übrigens Schober-Pertenpass, um wieder auf den mächtigen Berg und auf den Gipfel, den König der Voralpen in der Osterhorngruppe, zurückzukommen. Der Schober zeigt von jeder Himmelsrichtung aus eine andere Silhouette. Wacht er von Thalgau aus, mächtig wie ein Riese über den Ort, wirkt er in Richtung Salzkammergut, je näher der Schafberg rückt mit fast 1800 Metern, fast ein bisschen schmächtig und unscheinbar, dieser Schober. Vom Mondsee aus dominiert die anschließende Drachenwand. Und so verändert der Schober sein Gesicht auch im Jahresverlauf mit den Jahreszeiten. Der Sonnenuntergang spiegelt sich oft rosa an den Felswänden wider. Im Sommer können schwarze Wolken um den Gipfel ein heftiges Schobergewitter ankündigen. Im Herbst hüllt Nebel das Tal ein, aber am Gipfel ist die Sicht meist klar. Und im Winter? Ein besonderes Erlebnis, wie Katharina Scharnreitner zum Abschluss schildert.
Ich persönlich, ich finde es halt schon sehr besonders jetzt im Winter. Würde ich natürlich jetzt auch wirklich nur geübten Bergsteigern empfehlen, da im Winter raufzugehen. Aber wenn halt dann auch alles so ein bisschen verschneit ist und angezuckert ist, ist es schon einmal ein ganz besonderes Naturschauspiel, vor allem wenn man manchmal dann am Gipfelkreuz auch nur Schnee drauf hat und der Wind dort Schnee ablagert, man nennt es Anraum, dann hat oft auch das Kreuz so richtig ganz besondere Formationen und Formen und finde ich persönlich halt schon einmal ganz, ganz schöne Jahreszeit, vor allem weil halt auch der Schnee viele Geräusche schluckt und ich finde, da hat das auch nur wirklich schon fast was Meditatives, dann da oben zu sein.
Und wenn man früh morgens einen guten Moment erwischt, kann es sein, dass ein Wanderer seine Ziehharmonika auspackt und die Töne ins Tal getragen werden, den Nebel durchbrechen. Ist da die weiße Frau von Wartenfels vorbeigehuscht im Nebel? War da eine Meerjungfrau im Nixenloch? Oder hat der Drache sich wieder aus den Felsen erhoben? Oder war es eine Gams, die durch die Wälder in Richtung Gipfel springt? Der Berg zieht weiter Menschen wie Mythen an. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder Ihre liebste Schobergeschichte mit uns teilen wollen, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast@sn.at. Brauchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk? Es ist ja bald wieder soweit. Also wenn Sie geschichtsinteressierte Verwandte haben, unser Buch mit 30 Schattenorten gibt es nach wie vor bei dem Verlag Anton Pustet oder im Buchhandel Ihres Vertrauens. Zwischen den Feiertagen wird es jedenfalls im heurigen Jahr noch eine Folge geben. Es geht ums Bier, ja, auch da gibt es Schattenseiten und das sogar in Salzburg. Bleiben Sie dran. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Advent, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen erfreulichen Jahresausklang. Ganz ohne Schatten hoffentlich. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.